This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 Inside Schalke nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, das wir heute sehr gerne sogar besprechen wollen. Und wir, das sind Robin Hack, unser WAZ-Reporter.
Glück auf, hallo.
Andi Ernst, unser WAZ-Schalke-Reporter.
Glück auf.
Und meine Wenigkeit, Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 starten jetzt. Andi, Robin, ich habe gerade schon angekündigt, es war ein Spiel, über das wir gerne reden möchten. Das 1:1 gestern gegen Düsseldorf, denn es war ein richtig gutes Fußballspiel. Das zumindest war meine Sicht der Dinge.
Teile ich natürlich. Für mich war es von Schalke die beste Saisonleistung. Besser auch als Paderborn. Also wenn man sieht, wie Schalke, wie dominant Schalke gespielt hat gegen guten Gegner, wie viele Chancen sich Schalke rausgespielt hat, da muss man den Hut vorziehen. Es war endlich mal eine Bestätigung der guten Leistung der Vorwoche. Das ist, glaube ich, in der Saison so noch nicht gelungen.
Ja, also einmal noch in diesem Kalenderjahr sind Zehntausende die Kurt-Schumacher-Straße hoch mit der Straßenbahn und wollten ein Weihnachtsgeschenk kriegen. Haben sie auch. Also sie haben eine super Leistung gekriegt von ihrer Mannschaft, die wirklich nur einen Makel hatte. Der Ball ist nur einmal ins gegnerische Tor geflogen und nicht zweimal.
War ja wirklich wild mit den Chancen, ne? Also Siller erste Halbzeit, wo er aus 6 Metern den Torwart anschießt. Aydin, wo er auch nach diesem Abpraller von Kastenmeier den Ball richtig trifft und Kastenmeier auf dem Boden liegend den Ball noch hält. Dann auch in der zweiten Halbzeit einmal noch, wo Silla am den langen Pfosten verpasst. Also das waren ja.
Ja, dann ja, noch dann die beiden Matchbälle am Ende noch, ne?
Also ja, Silla,
dieser Heber an Pfosten und Latte gleichzeitig und der Ball, oder kurz nacheinander und der Ball springt raus und nicht rein. Und dann die allerletzte Szene, Schallenberg, das wäre natürlich irgendwie noch so das Bonbon gewesen, am Ende eines wilden, chaotischen, traurigen, sucht euch noch weitere Begriffe. Schalke-Jahres, dann doch noch den versöhnlichen Ausklang, wenn du in 90 plus 3 durch ein Tor 2-1 gewonnen hättest, das hätte irgendwie noch gepasst.
Ja, total, klar, wäre das Dach weggeflogen.
Aber genau, dann wäre das Dach weggeflogen, aber wie habe ich gestern in Social Media oft gelesen, Kastenmeier war gestern in Manuel Neuer Prime-Form.
War auf jeden Fall der
einfach alles gehalten.
War auf jeden Fall der Spieler des Spiels für Fortuna, definitiv. Ja. Trotzdem möchte ich noch mal so ein bisschen in die einzelnen Szenen reingehen, ich würde es gar nicht episch machen, aber das eine oder andere ist ja eben dann doch aufgefallen, was vielleicht auch erklärt, warum die Form in den letzten Wochen bei Schalke deutlich besser war. Und ich möchte noch zwar nachher auf das 1:0 für Fortuna mal kurz zu sprechen kommen, aber vorher möchte ich auf Paul Seguin zu sprechen kommen, den du den Quarterback Schalkes genannt hast in deinem Artikel.
Ja, also ist jetzt eindeutig mein Spieler des Spiels. Und ich habe mich mit Paul Seguins Statistik befasst, mit seiner Rolle, die er bekommt. Er war ja schon unter Karel Gerards ein Schlüsselspieler und ist jetzt unter Kees van Wonderen, hat er eine noch bedeutendere Rolle bekommen. Und warum der Vergleich mit dem Quarterback? Was macht ein Quarterback? Der kriegt den Ball von seinem Center und dann entscheidet der Quarterback im Zentrum des Spiels, spielt er jetzt einen kurzen Pass, spielt er einen langen Pass, läuft er vielleicht 5 Meter selber mit dem Ball, schließt er selber ab. Das macht ein Quarterback und genau das macht Paul Seguin auch. Also er führt den Ball, er hatte längere Ballbesitzphasen als quasi viele Bundesligisten in Spielen gegen Bayern München hatte alleine Paul Seguin, weil er einfach auch genau gewusst hat, wann muss ich jetzt das Spiel, also der hat das Spieltempo einfach bestimmt, ne? Und wie man sieht, er hat den langen Pass, hat er vor einer Chance, glaube ich, hat er den langen Pass gespielt, der kam genau an, der hat 3 Torschussvorlagen
nach links außen gehabt, auf Bullock,
genau, dann hat er 3 Torschussvorlagen gehabt, hatte 126 Ballaktionen insgesamt. Das war einfach echt eine überragende Leistung. Und dann gibt's halt noch eine interessante Statistik, wie Schalke mit Paul Seguin in der Startelf abschneidet und wie Schalke ohne Paul Seguin in der Startelf abschneidet. Das war 7-mal der Fall. 5-mal hat er ganz gefehlt, 2-mal wurde er eingewechselt, hatte aber in der Woche davor nicht trainiert. Und das ist schon sehr auffällig.
Also Seguin alias Russell Wilson. Ja, ja. Wir werden sehen. Aber tatsächlich, es fällt auf, wenn er als klassischer Ballverteiler, so würde man vielleicht im Fußballjargon noch darüber sagen, sprechen, wenn Seguin in Form ist, und das war ja zuletzt, dann ist Schalke auch deutlich besser im Spiel.
Ja, ist brutal. Also dann ist auch eine Spielidee zu erkennen. Dann gibt es Kombinationen, die gestern auch wirklich gut waren. Das war mal Fußball, den man sich gut angucken konnte.
Weil dann, über Kenan Karaman haben wir in den vergangenen Wochen ja viel gesprochen, über die Lebensversicherung von Schalke. Dann hat Schalke nämlich noch hat Karaman jedenfalls noch einen Partner im Spiel aufbauen. Ne? Also obwohl Karaman ja Stürmer ist.
Also der Kastenmeier von Düsseldorf hat es hinterher so formuliert, Karaman und Seguin, das sind schon für Schalke echte Gamechanger. Mhm. So hat er das formuliert. Die Statistik sollte ich vielleicht noch nennen. Also natürlich ist der Text verlinkt. Aber mit Paul Seguin in der Startelf, 4 Siege, 2 Unentschieden, nur 3 Niederlagen. Und was so prägnant ist, ohne Paul Seguin, diese 7 Spiele waren 1 Sieg. Und das war dieser glückliche, grausame Sieg in Münster. Ja. 1 Sieg, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen. Du siehst genau, also das in der zweiten Liga, sagt man ja so leicht, machen Einzelspieler den Unterschied mehr als vielleicht in anderen Ligen. Und das ist auf Schalke der Fall. Ne, du hast Silla mit 9 Toren, du hast Karaman mit 9 Toren und du hast halt Paul Seguin. Und was Paul Seguin immer, wenn man mit ihm spricht, der ist ja ein sehr, sehr zurückhaltender, ruhiger Charakter. In jedem dritten Satz taucht das Wort fit oder Fitness oder gesund auf. Ne? Weil er weiß halt auch genau, er selber sagte mir dann, ich habe gesagt, also 99% funktioniert nicht bei dir. Und er sagte, nee, Paul Seguin muss halt 100% haben und die anderen auch. Und dann steigt Schalke wenigstens nicht ab. Und dann kann man auch wirklich optimistisch in die Zukunft blicken, dass es nach oben geht. Ja.
Andi sagt gerade, individuelle Klasse ist gerade in der zweiten Liga noch bedeutender vielleicht als im oberen Spielhaus, wo ja das Ensemble mehr zählt möglicherweise. Diese individuelle Klasse, und jetzt möchte ich auf das 1-0 für Düsseldorf zu sprechen kommen, geht Schalke in der Defensive aber immer wieder ab.
Perfekte Überleitung, sehe ich ganz genauso. Ne? Das war wieder ein Stellungsfehler von Mörkin diesmal, wobei auch die Innenverteidiger nicht besonders gut aussehen. Genau, ne? Also
auch Schallenberg.
Die schalten halt ab, verlassen sich komplett auf Mörkin und 2 Fortunen laufen halt durch, nicht nur einer. Ne? Und ja, ich sag mal auch Justin Hickeren ist kein Torwartfehler, keine Frage, aber er ist mit der Hand dran, mit ein bisschen Glück lenkt er noch um Pfosten rum. Das fehlt mir bei Hickeren leider auch so ein bisschen. Ich glaube, der hat noch nicht diese unhaltbaren, wichtigen Bälle gehalten im Schalker Tor.
Und trotzdem, das hört man so, wenn man so das Ohr ein bisschen aufs Gleis hält, Hickeren ist nicht nur gesetzt. Ich glaube sogar, dass Hoffmann vermutlich erstmal sogar ausgeliehen werden könnte, weil man mit Hickeren auf jeden Fall.
Ja, klar ist ja, Justin Hickeren hat das Torwartduell jetzt 2-mal gewonnen. Ne? Also so schnell wird es da auch keinen Wechsel mehr geben. Und Hickeren ist jetzt gesetzt, das ist völlig richtig. Hoffmann kam mit ganz anderen Ambitionen. Er wollte die Nummer 1 sein, hat wohl auch einen ziemlich guten Vertrag, dass er viel Geld verdient. Und er ist kein Spieler für die Bank. Das hat er mal gesagt. Er hasst es, auf der Bank zu sitzen. Und ja, die Frage ist natürlich, ob es einen Abnehmer für ihn finden wird. Mhm. Weil mit diesem Vertrag, ob jemand anders bereit ist, das Gehalt zu übernehmen. Das ist ja auch, er will ja irgendwo hinwechseln. Als Torwart im Winter ist immer schwer, wo klar ist, dass er Nummer 1 wird oder wo er reelle Chancen auf die 1 hat. Und das ist natürlich beim Torwart deutlich schwieriger als beim Mittelstürmer.
Auf den Wintertransfer, mal kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte nochmal ganz kurz zurück auf die Abwehr. Beziehungsweise das beinhaltet im Grunde das Thema Wintertransfer, mag gewissermaßen auch Robin. Ihr seid auch die ganze Woche über immer im Bergerfeld, sprecht mit den Verantwortlichen. Wie sehen die Schalker Verantwortlichen selber ihre Defensive, ihre Abwehr, ihre Innenverteidigung vor?
Ja, das mal so, je nachdem, mit wem man spricht. Also vor den Mikrofonen ist dann oft, dass die da verteidigt werden auch. Ne? Das sei ja gar nicht so schlimm, das liege nicht nur an den Verteidigern, aber hinter vorgehaltener Hand gibt es dann nochmal Kritik an einzelnen Spielern. So über Ron Schallenberg zum Beispiel, der eine meckert über Martin Kaminski. Also da gibt es schon unterschiedliche Auffassung unterschiedlichen Personen, sag ich mal so.
Ist ja auch logisch für dieses Geschäft. Also Kees van Wonneren setzt sich nicht in die Pressekonferenz. Ich habe ihn nach Marcin Kaminski gefragt und knallt ihn erstmal in Grund und Boden. So, das macht er natürlich nicht. Natürlich sagt er, mein Gott, Fehler passieren. Aber und hebt dann die Stärken von Kaminski hervor, die er zweifelsohne auch im Alter von 32 Jahren noch hat. Also er ist mit dem Ball am Fuß. Wenn er Platz hat, ist er wirklich ein echt guter Linksfuß-Innenverteidiger. Also der hat echt auch durchaus seine Stärken. aber halt auch seine Schwächen. Ne? Individuellen ja. Fehler häufen sich, haben wir schon oft hier an dieser Stelle
drüber geredet. Ich konkretisiere meine Frage ein bisschen. Es geht natürlich nicht um offizielle Statements der Verantwortlichen, die ihre Spieler selbstverständlich nicht in den Boden rammen werden. Anders gefragt, was soll auf dem im Winter passieren? Wo sehen die Verantwortlichen die größten Baustellen?
Ich würde nochmal das ergänzen, was Robin gesagt hat. Ron-Torben Hoffmann, die Schalker sind aber dann doch so kulant, sie würden Ron-Torben Hoffmann im Winter gehen lassen. Sie wollen ihn nicht loswerden, weil sie ganz klar sagen, wir haben den stärksten zweiten Torwart der zweiten Liga. Warum soll man den freiwillig loswerden? Aber weil er natürlich mit anderen Hoffnungen gekommen ist, Klammer auf, und natürlich, um ein bisschen Gehalt zu sparen, Klammer zu, würden sie Ron-Torben Hoffmann, wenn er mit einem Verein ankommt, bei dem er Nummer 1 sein könnte, würden sie ihn im Winter abgeben. Zu welchen Konditionen? Am liebsten natürlich komplett verkaufen, aber ausleihen wäre dann natürlich auch okay. Ja, und ansonsten, Nummer 1 Position haben wir gerade angesprochen, wo sie was holen wollen, natürlich Innenverteidigung. Ne? Da soll ein erfahrener Mann her, einer mit Führungsstärke, einer, der diese Innenverteidigung einfach ein bisschen besser macht. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass halt etliche Innenverteidiger gehen sollen. Schalke hat aktuell auf dem Papier 6 Innenverteidiger plus Ron Schallenberg, der ja eigentlich im defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Und davon sollen 3 gehen, das sind Ibrahima Cissé, der soll am liebsten verkauft werden, dann Martin Wasinski und Steve Nut, die beiden sollen ausgeliehen werden. Dann gehen halt schon mal 3, ne? Und dann hast du Tomáš Kalas, der immer mal wieder angeschlagen ist, Martin Kaminski, über den wir immer mal wieder hier diskutieren, ne? Das heißt, die Innenverteidigung ist schon echt ein Schwachpunkt. Und
ja, Philipp Sanchez, der noch nicht überzeugt hat, der soll bleiben, ja.
Genau, und deswegen ist die Innenverteidigung ein deutlicher Schwachpunkt. Ist, finde ich, auch korrekt, dass da wirklich Hauptaugenmerk drauf liegt, neuen guten, richtig guten Innenverteidiger zu holen.
Ja, vor allen Dingen soll das ja ein Terrier sein. Ne? Also nach Möglichkeit. Du hast mit Ben Manga gesprochen, ich habe mit Ben Manga gesprochen, so ein bisschen, geht es nicht konkret um die Winterpause, aber grundsätzlich um seine Philosophie, welche Spieler seiner Meinung nach dem Kader bislang noch fehlen. Und das ist schon so ein Typ Gattuso, so ein Typ Jermaine Jones, der die Eier in der Hose hat, auch in schwierigen Situationen zu sagen, ey, Brust raus, wir sind Schalke.
Ja, wir sprechen ja, also Ben Manga treffen wir immer mal wieder, ne, so als Beispiel am Trainingsplatz, da läuft man sich immer mal wieder über den Weg, dann wechselt man ein paar Worte und dann auch die Zitate von ihm, die übermittelt sind, das ist halt dieses, dann sind wir beim zweiten Spieler, so ein, sucht euch einen Spieler aus, Gattuso, Vidal, Van Bommel, so fürs zentrale Mittelfeld. Also, ich weiß nicht, braucht Schalke den?
Ja, ich finde halt,
ich glaube, den können sie
hier natürlich gut gebrauchen. Ja. Wir können natürlich tolle Namen und tolle Profile aufzählen, aber
es geht um den Spielertyp.
Ja, natürlich, ich weiß, aber auch diese Spieler, also es soll ein erfahrener Innenverteidiger mit Führungsqualitäten kommen, ein erfahrener Sechser mit Führungsqualitäten. Natürlich, also das hätte jeder Zweitligist gern, aber ich glaube kaum, dass Schalke sich diese Typen in guter Qualität leisten kann. Mhm. Das ist natürlich der Wunsch des Vaters des Gedanken und natürlich hat Ben Manga auch ein Netzwerk, aber ich bezweifle stark, dass da im Winter Granaten kommen können, weil aber die tun ja, es wird ja so getan, wir suchen das, im Winter soll der und der kommen, aber wo soll denn da das Geld herkommen? Wenn man abgibt, wenn man sieht, wie man abgeben soll, du hast gerade gesagt, Wasinski ausleihen, die C verkloppen, da kriegt man auch kein Geld raus, da muss man ja noch Geld mitgeben.
Es sind ja auch ein paar mehr, die möglichst den Kader verlassen sollen.
Okay. Ja, Limo Tempelmann soll zum Beispiel auch noch gehen, so, der hat natürlich auch einen guten Vertrag. Aber dann darfst du doch nicht vergessen, wer alles noch auf der Paywall steht und welche Prozesse da noch laufen. Das sind ja ein paar Millionen Euro, und jetzt komme ich mal wieder auf American Football, Dead Cap, die Schalke halt hat, ne? So mit Baumgartel, dem was mitgegeben werden musste. Dann Drexler steht noch auf der Paywall, die ganzen Prozesse gegen die Physiotherapeuten, Ralf Fährmer, der noch auf der Paywall, das sind ja alles Leute, die nicht für Schalke ab. Und da gehen wir halt wirklich in den Millionenbereich,
klar.
Ne? Die da noch da stehen. Und wenn du dann Tempelmann hast und Brian Lassme, der soll auch gehen, am besten verkauft werden, der hat einen gut dotierten 3-Jahres-Vertrag. Wer nimmt ab jetzt noch drei Jahre? Der hat einen Vertrag bis 2028, glaube ich,
gekriegt. Ja, 5 Jahre unterschrieben auf jeden Fall damals.
Genau.
Wow, Wahnsinn.
Ja. Ja, also, und der
guten Berater.
Warum sollte Brian,
offensichtlich.
Warum sollte Brian Lassme jetzt den Verein verlassen, ne? Also, guckt auf einen guten Vertrag.
Ja, also ich sag mal, ich unterstelle den Spielern auch, dass sie spielen wollen. Also, Brian Lassme ist, wie ich ihn kennengelernt habe, schon auch ein echt sympathischer, netter Kerl. Und er will ja sicher auch Fußball spielen. Und wenn er das Angebot, wenn er irgendwo die Möglichkeit kriegt, vernünftig Fußball zu spielen, zu einem vernünftigen Gehalt, wird er sich ja machen. Und Schalke ist ja da auch, wenn jetzt jeder weiß, Lassme soll gehen, in nicht der besten Verhandlungsposition. Das heißt, der aufnehmende Club weiß natürlich, wir können vielleicht ein Jahr ausleihen und Schalke übernimmt einen Großteil des Gehalts. Auf so ein Modell läuft es dann oft hinaus. Und da spart Schalke auch nicht viel Geld, wenn er jetzt ein Jahr auf Leihbasis oder anderthalb jetzt ab Winter in der französischen zweiten Liga spielt und Schalke da dann 70% übernimmt.
Also völlig d'accord. In dieser Wintertransferperiode wird ehrlicherweise nicht viel möglich sein. Zum einen, weil das Geld woanders gebunden ist. Ich sage jetzt nicht, noch nicht mal fehlt, sondern anders gebunden ist.
Ja, zum Thema zentrales Mittelfeld, warum da einer kommen soll. Wir haben gerade sehr viel über Paul Seguin gesprochen. Er ist halt auf dem Platz sportlich ein Leader. Er dominiert dieses Spiel, aber er ist halt kein Leader, der seine Spieler komplett dirigiert, so, ne?
Nee.
Und ansonsten sind eben die Verantwortlichen, muss man klar sagen, die sind mit Ron Schalmerk auf dieser zentralen Mittelfeldposition, auf der er aktuell nicht spielt, echt nicht zufrieden, ne? Yannick Bachmann ist jetzt auch kein Lautsprecher auf der Position und Max Krüger ist 19 Jahre alt, von dem kann eigentlich niemand erwarten, dass er halt ein Lautsprecher ist, der entwickelt sich gerade noch. Und deswegen eben sucht Ben Manga einen, der da das Sagen hat. Um jetzt mit Übergang zu finden, er sucht wirklich Ben Manga einen und nicht noch einer, der dazukommt.
So, damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Denn der FC Schalke 04 hat sich ja entschieden, zwar einen neuen Sportvorstand installieren zu wollen. Bis dahin hatte Juri Mölder interimistisch schon die Sportdirektion.
Direktor Profifußball.
So, Stelle übernommen, eigentlich Aufsichtsrat, und wird diese Stelle bis zum Jahresende, Saisonende vielmehr weiter übernehmen. Ich habe gestern Juri kurz getroffen, da rief ihm, wer war es? Ich glaube, Martin Max rief ihm zu, du siehst aber gut aus, und Juri scherzt, aber warte mal, wie ich am Ende der Saison aussehe. Also,
ja, er sagte gestern schon, musste während des Spiels dreimal rausgehen und eine Zigarette rauchen und wird schon graue Haare kriegen, aber das sind halt so Juri Mölder-Sprüche und ja, man kann das zweiseitig sehen. Ich finde die Entscheidung echt gut, weil Juri tut dem Verein einfach gut mit seiner Juri Mölder-Art, die ich ja schon mal erwähnt habe. Das ist einfach der ist echt ein Fachmann, das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist er halt als jahrzehntelanger Experte im niederländischen und belgischen Fernsehen, ist er einfach medial geschult. Er weiß genau, was in welcher Situation gefragt ist. Das ist die eine Seite, die andere Seite, er kann natürlich nicht so viel beitragen zum Wintertransferfenster, weil er keine Sportdirektorenerfahrung hat und er wird im Gegensatz zu Ben Manga sicherlich nicht die rechte Schnürsenkellänge eines linken Außenverteidigers aus der dritten Liga in Südusbekistan kennen. Ich meine, der kann.
Das ist für mich übrigens das Zitat des Tages.
Jedenfalls kann, um es jetzt mal realistischer zu sagen, wenn Ben Manga Spieler X für die zentrale Mittelfeldposition vorstellt, dann kann man Juri Mölder nicht zutrauen, weil er es einfach nicht gemacht hat und weil er in seiner Rolle als Aufsichtsrat vielleicht den niederländischen Fußball verfolgt, aber nicht was in Frankreich, Spanien und so weiter passiert. Kann er nicht gegenhalten. Nee, Ben, finde ich nicht gut, weil ich habe in den letzten 3 Monaten mit meinem Netzwerk in Spanien einen beobachtet, der vielleicht auch auf die Position passt. Was am Ende dazu führt, dass halt Ben Manga mit seinem Team, der die Sommertransferperiode ein bisschen verrissen hat, auch die Wintertransferperiode komplett alleine durchzieht.
Finde ich aber gar nicht schlimm. Also im Endeffekt wurde Ben Manga ja als Kaderplaner und Diamantauge ist ein ausgelutschter Begriff, ne? Aber als Experte für Transfers geholt und dass ihm die Transferverantwortung übergibt, ist ja in der Natur der Sache.
Ganz genau.
Und dass der Sportdirektor dann eher andere Aufgaben hat und Ben Manga den Rücken frei zu halten, kommunikativ, dass er im PLZ präsent sein soll, also im Profileistungszentrum, und da ja so Abläufe, auch Kleinigkeiten verändern soll, Ansprechpartner für die Spieler als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer, Vorstand sein soll. Das wird ja Ben Manga abgenommen. Und das sind die Aufgaben, die ein Sportdirektor hat. Und Kaderplaner ist ja eine andere Sache. Natürlich nickt der Sportdirektor dann auch die Transfers mit ab. Und die diskutieren darüber, wenn Profile auf dem Tisch liegen, aber als Entscheidungshilfe. Aber das ist ja nicht seine Kernaufgabe. Und deshalb passt es in dieser Konstellation wahrscheinlich ganz gut, finde ich.
Ich will das auch nicht absprechen. Ich traue Ben Manga durchaus zu, dass er nach den paar Fehlern, die er im Sommer gemacht hat, jetzt wirklich eine gute Transferperiode hinlegt. Das ist ihm durchaus zuzutrauen, und mal ganz nebenbei auch die Entscheidung, den Sportvorstand ein bisschen zu verschieben, die Ernennung, ist auch okay, weil ein Sportvorstand hätte er jetzt ändern sollen? Die Transferperiode ist längst vorbereitet und wenn er jetzt kommt, kann er natürlich keinen Einfluss mehr so richtig drauf nehmen. Ne? Der hat meinetwegen noch ein paar andere Kontakte, noch ein paar andere Leute, aber die Transferperiode steht jetzt unmittelbar
bevor. Ja, und vor allem das ja auch war, ob jetzt ein Sportdirektor, Sportvorstand oder nichts von allem, das ändert kurzfristig nichts daran, was auf dem Platz passiert. Da wird Schalke nicht 2 Tore mehr schießen, wenn jetzt ein Sportvorstand da sitzt.
Richtig, es ändert kurzfristig nichts, was auf dem Rasen passiert. Vor allen Dingen bin ich der Meinung, der Sportvorstand, der geholt wird, der muss wirklich, also der Schuss muss sitzen. Was meine ich damit? Die Zusammenarbeit mit Ben Manga und seinem Team, die muss natürlich harmonieren. Das muss passen. Das muss auch mit dem Sportausschuss im Aufsichtsrat passen. Denn wir können uns nicht erlauben, jetzt einen Neustart des Neustarts des Neustarts des Neustarts zu machen, weil der Sportvorstand dann eine andere Vorstellung von vom Fußball hat, einen anderen Kader will, einen anderen Trainer will. Da dann bitte in der Tat lieber Zeit lassen und den richtigen Mann, einen richtigen Mann holen oder die richtige Frau.
Genau, ja. Axel Lefer, der Aufsichtsratschef, hat es im Gespräch mit Schlammi, also der große Schlammer bei Sky, dann auch nochmal betont, dass durch diese Entscheidung Schalke halt Zeit gewinnt. Und natürlich, also das in diesem Jahr wird garantiert nichts mehr passieren, und natürlich auch Zeit zur Einarbeitung, was natürlich auch heißt, dass jetzt natürlich die Entscheidung so ein bisschen verschoben wird, dass die aber nicht auf Juni oder Juli verschoben wird, sondern dass es schon eher so Februar, März wird, könnte ich mir so vorstellen, ne? Dass der Headhunter den Schalke beauftragt hat, was Axel Lefer verteidigt hat mit dem Begriff, Headhunter sind in der Wirtschaft üblich, er selber hat bei jedem Vorstand, den er gesucht hat, einen Headhunter engagiert, das ist ja Bernhard Peters, der langjährige Hockey-Bundestrainer plus, der hat in Hoffenheim und HSV Aufbauarbeit im Nachwuchs geleistet, gut vernetzt im Profifußball, und Axel Lefer hat dann gesagt, wenn man so einen Headhunter dazu nimmt, dann erweitert man den Fokus und kriegt dann vielleicht auch Kandidaten präsentiert, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ist natürlich die eine Seite, die andere Seite ist natürlich, dass man sagen kann, ja gut, der Aufsichtsrat hat halt nicht genug Kontakte ins Profifußball-Business.
Ja, und vor allem, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ne? Also ich will es auch nicht so stehen lassen und, ja, und die verantwortliche Version jetzt, die Version der Verantwortlichen, genau, durchkommen lassen, weil ich glaube, seit Ende September ist Marc Wilmers als Sportdirektor weg und kurz danach wurde wohl entschieden, dass ein Sportvorstand kommen soll. Und es sind jetzt dann doch recht viele Wochen vergangen, in denen nichts passiert ist. Und bis der Headhunter eingeschaltet wurde, hat es dann auch lange gedauert. Es dauert zu lange, die Suche. Mhm. Man hätte früher intensiver suchen können müssen. Und ja, das ist im Endeffekt nicht gut.
Die Frage ganz ist, genau, niemandem eines Märchens bezichtigen, aber die Frage ist natürlich, ob man tatsächlich schon so früh sich für einen Sportvorstand entschieden hatte oder ob die Entscheidung nicht doch unmittelbar vor der
Mitgliederversammlung war. Ja, und ein Satz, den ich von Axel Lefer, das noch zum Schluss, unsere Zeit ist ja abgelaufen, dann noch ein bisschen befremdlich kann. Der Schlammi hat danach gefragt, irgendwie, ja, es ist vielleicht üblich in der Wirtschaft, einen Vorstand über einen Headhunter zu suchen. Ist das im Profifußball auch üblich? Und da antwortete Axel Lefer mit dem Satz, also ganz ehrlicherweise, das weiß ich nicht. Wo man denkt so, ja, so du hast deine Wirtschafts Gefühl hat Axel Lefer, aber Profifußballgefühl hat er halt nicht und ein Profifußballverein muss dann doch anders geführt werden als zum Beispiel eine Firma, die an der Börse ist und 10.000 Mitarbeiter hat.
Ja, verstehe ich, aber ich weiß nicht, aus dieser einen Aussage das zu schließen, finde ich ein bisschen
man
viel.
Man kann
aber,
natürlich auch positiv, ja, auslegen, dass er diesen Malus sieht und
aber deshalb sitzen wir hier. Ja. Ne? Das ist ja das Schöne an unserem Talk.
Genau. Ja. Bevor wir euch für diese Woche oder bevor wir uns für diese Woche bei euch verabschieden, möchte ich meine Experten links und rechts von mir noch um eine Einschätzung bitten. Was kann Schalke im letzten Spiel in diesem Kalenderjahr am Freitagabend in Elversberg noch reißen?
Können viel verlieren auf jeden Fall, weil ich glaube, Elversberg ist ein Gegner, klar, die sind oben in der Tabelle dabei. Aber so hast mir Ron Schallenberg gestern gesagt, das ist schon eine der ekligsten Mannschaften der Liga. Weil es ist was anderes, auch, weiß ich nicht, für den Kopf, ob man jetzt in Hamburg 2030 einläuft vor 60.000, da ist man irgendwie diese 2-3% mehr gepusht schon automatisch. Oder ob man da vor 10.000 in der Kaiserlinde in Elversberg spielt. Aber die sind halt spielerisch vielleicht sogar einen Tick besser als der HSV aktuell. Das heißt, da dann diese 110% zu geben, ist schwieriger, als wenn man jetzt im Volkspark spielt, wo man automatisch durch externe Einflüsse noch ein bisschen gepusht wird.
Wir zeichnen Sonntagmorgen auf, deswegen kennen wir die Ergebnisse nicht. Aber ich glaube, Stand jetzt können die sogar die Tabellenführung übernehmen, ne? Meine ich?
Sagen wir Spitzenteam, da sind wir auf jeden Fall richtig.
Spitzenteam, ja, sind wir richtig, aber dass man auch sieht, dass eine Mannschaft wie Elversberg am 16. Spieltag theoretisch die Tabellenführung übernehmen könnte, zeigt ja alleine, wie gut diese Mannschaft ist und auf der anderen Seite, wie verrückt diese zweite Liga ist und wie eng zusammen das alles ist.
Also ihr seid da so also vorsichtig optimistisch.
Haben wir uns gut um einen Tipp,
ja,
haben wir uns jetzt relativ gut.
Also wenn Schalke eine Leistung zeigt in den letzten zwei Wochen, also den letzten zwei Spielen, dann wird Schalke auch in Elversberg punkten.
Ich sage, Schalke gewinnt 0-2 und beendet das Jahr sehr versöhnlich am Ende des Tages. Wir wünschen euch eine gute Woche. Wir werden sehen, wie Schalke dann abgeschnitten hat. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
Schalke spielt 1:1 im letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Andi Ernst, Robin Haag und ich reden über das Spiel, über das Aufbäumen der Schalker, die bessere Form in letzter Zeit, über Paul Seguin und über das Wintertransferfenster. Das und noch viel mehr in Inside Schalke.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.